Genau, weil du gerade sagst, die Radeinheit war die Einheit der Woche. Also die Laufeinheit war für mich eher die Einheit der Woche, weil ich habe meine Wäsche aus Versehen in den Trockner getan und habe die Laufeinheit auf dem Laufband gemacht und hatte gut Waschpulver an der Hose. Da kannst du dir halt vorstellen, wie das Laufband und ich während der Intervallen aussah. Und wenn dann 40 Leute dort in dem Kraftraum sind und du hast um der ganzen Hose halt weißen Schaum, dann ist das halt nicht so angenehm.
Aloha Konrad, Grüße in das schöne Berlin.
Aloha Kalle, ja, ich kann heute ein paar Sonnenstrahlen rüberschicken, beziehungsweise mithalten. Wir haben blauen Himmel und herrlichstes Winterwetter. Das muss auch mal kurz sein, nachdem es die letzten Tage echt die ganze Zeit sehr lausig war. Wie ist die Lage bei dir? Ich habe wieder was von Kalima gelesen.
Ja, also ich muss sagen, ich hatte jetzt die letzten 3, 4 Tage, also ich konnte richtig gut trainieren und bin auch immer noch fit. Quasi jetzt in Woche 4, aber letzten 3, 4 Tage dachte ich, oh, das kann doch echt nicht wahr sein. Der Graus eines jeden Trainingslagers kommt. Ich erkälte mich irgendwie, weil ich bin halt immer früh aufgestanden und hatte halt irgendwie immer so richtig Schleim im Hals und so weiter. Und ja, jetzt heute ist aber ein bisschen besser, aber irgendwie ist es dann wahrscheinlich doch nicht so gut, wenn man 3, 4 Tage im Sandsturm trainiert und da lagert sich wohl doch einiges in den Lungenbläschen ab.
Ja.
Und das hat dann 2, 3 Tage gedauert, bis sich da jetzt alles wieder frei geblasen hat in dem Sinne und der Mund- und Rachenraum frei ist. Aber sonst läuft alles gut und Kalima und Sand ist jetzt hoffentlich endlich vorbei.
Ja, ich habe einen Post gesehen von, ich glaube, Michi Weiß war es, der mit FFP2-Maske Radfahren war. Bis er hoch genug in den Bergen war, da meinte er, da oben ist die Luft besser.
Ja, also.
Fand ich schon mal eine relativ harte Ansage. Aber es kann schon sein, ne, wenn du den Sand in der Lunge hast, dass der Körper so reagiert mit Ausschleim, um das alles wieder loszuwerden. Kann schon, ist plausibel für mich.
Ja, genau, aber ich sag mal, man konnte dann trotzdem das Training gut umsetzen, was halt interessant ist, man guckt halt raus, ne? Und dann zieht man sich halt irgendwie noch ein Unter-T-Shirt an und noch eine Jacke, weil man irgendwie, wenn das so trüb ist und irgendwie bedeckt, dann denkt man oder ist man gewohnt, dass es halt auch gleich kalt ist. Aber nach 5 Minuten merkt man, okay, es ist zwar trüb und bedeckt, aber es sind trotzdem 25 Grad. Also ganz komisch und muss man sich erst dran gewöhnen. Aber auf alle Fälle, ja, immer noch besser als jetzt wahrscheinlich im regnerischen und kalten Deutschland.
Das sind die Sorgen eines Triathlon-Profis Anfang Februar auf den Kanaren. Kann ich in keinster Weise nachvollziehen. Also hier ist es jede Schicht wert, angezogen zu werden, denn es ist arschkalt. Also gestern das Läufchen war bei 0 Grad oder 1 Grad und so ein bisschen Nieselregen. Ja, Mann, muss man durch irgendwie. Man sagt ja mal so, diese Einheiten machen einen auch hart, ne? Wenn man auch mal bei ungemütlichen Rahmenbedingungen durchzieht und sich quasi dem Trainingsplan stellt. Und ja, da geht es uns ja genauso. Ne? Du stellst dich halt auf anderem Niveau und mit anderen Widrigkeiten, aber irgendwas ist ja immer. Das ist ja so das Fazit des Lebens. Da muss man halt einfach durch. Genauso, ob Kalima oder Nieselregen bei 0 Grad, ist irgendwo das Gleiche.
Definitiv, ja, und das ist jetzt auch gar nicht irgendwie als das mega unschön und dass es jetzt hart sein soll. Also ist immer noch eine privilegierte Lage, jetzt hier 5 Wochen in der Sonne sein zu können und hier die Vorbereitung zu absolvieren. Aber ich dachte ja, 5 Wochen ist viel. Gestern oder vorgestern kam Rasmus Svensingsen an. Er macht 7,5.
Ja, Mann. Also hatte doch 2 Taschen dabei, ja?
Aktuell gar keine. Weil
ist alles gut gelaufen mit dem Flug, ja?
Ja, genau. Er war richtig erbost, weil er hat jetzt auch seinen neuen Fahrradsponsor bekannt gegeben. Gut, unsere Folge kommt am Freitag raus und da können wir das vielleicht dann schon, na, verraten wir mal noch nicht, aber soll er selber sagen.
Ach komm, sag, das hört doch keiner zu. Wen hat er?
Er fährt nächstes Jahr Scott und
ach, Maurice Clavel hat sein Rad abgegeben, ja?
Ja,
der fährt jetzt Giant.
Der fährt Giant und genau, und er wollte halt das Rad jetzt gerne testen und jetzt muss er hier gerne mit so einem Leihrad fahren, aber er meinte, da kann er vielleicht die ersten 3 Tage mal einen Social Ride machen mit uns, weil
mit dir ist Social Ride, ja, alles klar, Mann.
Weil er muss ja nicht immer nur in Aero-Position. Aber ist echt krass, also die Trainingsmethodik, also auf dem Rad funktioniert die sehr gut bei ihm und aber auch im Schwimmen, ne? Also er kam halt an am Anreisetag und war dann neben mir auf der Bahn, ne? Nach Anreise 100 Meter ein, 3000 Crawl straight, 100 Meter aus. Also in jeder Disziplin echt reine Konditionierung.
Schön und dann Threshold, ja? Schön an der Schwelle, 3000 Meter. Wie schnell ist er die geschwommen? Sah das nach Schwimmen aus oder war das eher sowas dazwischen?
Na, ich würde sagen, es war so, ich glaube, so ein bisschen unter der Schwelle. Immer so 1,23, 1,24 auf 100 Meter.
Solide.
Aber
für 3000 Kraul, ja. Entspannt, Anreisetag.
Ja, genau.
Ja, ist gut. Ich meine, Schwimmen kommt von Schwimmen, ne? Ich merke das selber gerade. Ich mache seit Dezember wieder Schwimmtraining, so moderat, ein bis zweimal die Woche. Ja, das schlägt bei mir sehr gut an. Also ich habe jetzt wieder das Gefühl, ich kann wieder schwimmen. Es ist geil, es fühlt sich richtig gut an. Ich werde wahrscheinlich heute nochmal gehen.
Also,
Kleiner Spoiler, wir haben Mittwoch.
Ne? Ja, oh, der hast schon zweimal weg. Also ich denke mal, wenn Florian Seifert und Christian Riedrich die Folge hören, dann geht denen der Hintern auf
Grundeis. Zieht euch warm an, genau. Ich sage euch auch, wo ich überall gemeldet bin, ja, damit wir uns nicht verpassen. Ganz wichtig.
So, ja, wir müssen aber aufpassen, dass wir heute nicht zum Schwimmen abdriften.
Ja, genau, weil eigentlich ist das Thema, was Micha reingeworfen hat, wann merkt man eigentlich, dass man mal die Bremse reinhauen muss? Oder anders gesagt, was kann man gegen mentale Ermüdung tun? Ich erzähle mal kurz zum Hintergrund. Oh, warte mal. Ist schrecklich, wenn auf Arbeit auch mal Arbeit ist, ne? Das ist nicht gut. Will ich mal kurz leise machen. Kurz zum Hintergrund von Micha. Der trainiert jetzt Laufen, denn er möchte im Halbmarathon eine neue Bestzeit laufen. Und zwar relativ ambitioniert. Er möchte unter 1,30 laufen und dazu muss man ja tatsächlich auch mal ein bisschen gezielt trainieren. Also macht er jetzt auch Intervalle beim Laufen. Und die tun natürlich weh und machen einen nächsten Tag jetzt nicht unbedingt geil darauf, nochmal laufen zu gehen. Und damit hat er gerade aktuell so ein bisschen den Blues. Aber er zieht es durch. Und die Frage, die er gestellt hat an uns beide, wann merkt man eigentlich, dass es jetzt vielleicht doch ein bisschen too much war und dass man mal so einen Entlastungstag nochmal einschiebt? Oder umgekehrt gefragt, wie lange kann man durchziehen? Auch wenn es sich scheiße anfühlt.
Ja, es ist halt, also, na gut, ich fange mal an. Also, wenn man sich jetzt richtig müde fühlt, dann denke ich, ist schon immer wichtig, in Bewegung auch zu bleiben. Also ich sage dann halt einfach, dass man versucht, einfach die Intensität ein Stück rauszunehmen. Das ist natürlich, glaube ich, immer so ein bisschen der Punkt. Und ja, wie lange man durchziehen kann. Also das, wann man halt wirklich immer aufhören muss, ist so, ja, wenn man irgendwie merkt, dass jetzt was kommt oder in Richtung, ja, was heißt Verletzung, aber irgendwie, man sagt ja englischsprachig irgendwie immer so schön Nägel oder sowas. Das ist eher so ein bisschen der Grund, weil man halt aufpassen muss. So, ne? Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich jetzt zu Hause bin oder so in Deutschland und 3-4 Tage in Folge halt merke, dass ich so ein bisschen Knochenhaut bekomme, dann sage ich so, ah, okay, ob das jetzt unbedingt nächsten Tag noch ein 20er sein muss, gehe ich vielleicht mal lieber Aquajoggen oder so, ne? Oder weiche dann halt aus und gehe auf den Rasen laufen oder sowas. Und ja, das Gleiche ist vielleicht auch, wenn man halt richtig breit ist beim Rollefahren oder so, dass man dann die Intervalle ein bisschen weglässt. Also ist, glaube ich, ein ganz, ganz schmaler Grat, den man da irgendwie finden muss. Und fällt mir halt wahrscheinlich auch immer noch schwer, da was wegzulassen. Also wahrscheinlich mache ich das eine Mal zu wenig als des Öfteren und ich habe da auch eine ganz gute Geschichte damals und es war absolut total bekloppt. In der französischen Liga, ne, sind wir irgendwie angereist und ja, wie das so ist, die Franzosen, die essen halt immer spät Frühstück und dann verzehrt sich der ganze Tag. Jedenfalls waren wir halt 23 Uhr erst im Hotel vom Wettkampf. Wettkampf war um 11, ne? Und mein Trainingsplan war halt noch irgendwie 4 Kilometer Aktivierungslauf vorm Wettkampf, ne? Aber 23 Uhr macht es halt wenig Sinn, ne? Aber haben wir durchgezogen.
Okay.
So, und
Scheiß auf Schlafen, einfach nochmal machen.
Genau, und das ist aber wahrscheinlich nicht das, was er meint. Er meint wahrscheinlich so allgemein, weil man halt merkt, dass es halt zu viel ist. So. Und ich glaube halt, das ist auch alltagsbedingt, ne? Also ich weiß zum Beispiel nach Südafrika in der Zeit, wo ich so viel unterwegs war und das auch so eine Art Saisonpause war, da habe ich auch schon das ein oder andere Mal dann gesagt, okay, lässt du mal lieber jetzt weg, weil ja soll ja auch ein bisschen Ruhe an den Körper ran und so weiter. Aber ich glaube halt einfach, so wie er das beschreibt, das ist halt allumfänglich, ne? Wenn ihr viel Stress auf Arbeit habt, ist natürlich schwer, dann halt auch mental in der Trainingseinheit mega on fire zu sein.
Na, ich glaube, bei Micha ist es jetzt ein ganz spezielles Konstrukt. Erstens, beim Laufen fällt es halt wahnsinnig schwer, eine lockere Einheit zu machen, weil du musst ja trotzdem noch laufen. Du als Triathlon-Profi, du hast da so viel Routine und bist auch leicht genug, unter uns gesagt, du kannst einen GA1-Lauf machen oder sogar einen Recovery-Run. Theoretisch, ja. Das fällt natürlich unser eins und vor allem auch dem Micha ein bisschen schwerer, weil er da die Routinen nicht hat. Und nun stand aber trotzdem nach den Intervallen am Dienstag, stand am Mittwoch drauf, 50 Minuten Dauerlauf. Locker. Aber diese 50 Minuten locker, wenn die dich schon mental so ein bisschen unter Stress setzen und sich der Körper halt wahnsinnig scheiße anfühlt, dann kannst du zwei Sachen machen. Entweder weglassen, oder du gehst aufs Rad, machst Alternativtraining oder du ziehst einfach durch. Es sind sogar drei Sachen, ne, die ich jetzt gerade genannt habe. Und er hat einfach durchgezogen. Ich muss ihn nachher mal fragen, wie es sich denn angefühlt hat. Aber die Frage ist tatsächlich, wann merkt er oder wann merkt man, ja, dass man tatsächlich lieber weglassen sollte, anstatt durchzuziehen. Und das ist halt so ein Ding, da kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, da kriegt man ein Gefühl für. Ja, wahrscheinlich muss man da viel trainieren für oder jahrelang trainieren und auch mal einen Fehler machen, um dann zu merken, ja, das war jetzt vielleicht dann doch ein bisschen too much, da habe ich mich nicht mehr von erholt. Ja, wenn zum Beispiel, wenn deine Beine drei Tage lang komplett zerstört sind, dann musst du dir irgendwas einfallen lassen, um die wieder frisch zu kriegen. Sonst wird ja jedes Training von der Qualität her irgendwie schlecht. Ja, und das ist, glaube ich, dieser schmale Grat. Und klar, wenn du jetzt, du musst halt unterscheiden, ist die Ermüdung tatsächlich physiologisch? Also hast du dir in der Muskulatur was zerstört, was länger braucht, um repariert zu werden? Oder bist du halt mental ermüdet, ja? Sodass du sagst, oh, heute schon wieder laufen. Ich war da jetzt die letzten zwei Tage schon laufen. Das ist dann eine andere Ermüdung. Und das muss man halt versuchen zu unterscheiden. Ne? Ist es der Körper oder ist es der Geist? Spürst du sowas auch so oder ist deine mentale Ermüdung faktisch nicht vorhanden?
Naja, also es gibt dann schon, also das hängt immer drauf an, in welchem Umfeld und wo man sich begibt. Aber ich sag mal, aktuell ist es nicht vorhanden, weil ich jetzt aktuell hier richtig Bock habe. Und aber sag mal so, vor Südafrika, dann die letzten zwei, drei Wochen in der Ironman-Vorbereitung ist die mentale Ermüdung halt schon richtig groß. Und ist auch mega interessant. Ich hatte mal einen Amateur, den ich so ein bisschen mir geholfen habe. Und der hat dann auch seinen Ironman 2018 in Barcelona in 8,51 oder 52 gemacht. Mike Löwe war das. Und der rief mich halt im Juli an und meint so, hatte drei Jahre trainiert, ne? Und meint so, Projekt Ironman Barcelona, wir canceln das. Er kann nicht mehr, er ist komplett hinüber.
Ja.
Drei Jahre lang Arbeit und immer, sag mal, 15 bis 22 Stunden Training ist komplett durch. Und ja, dann habe ich zu ihm gesagt, er soll sich das gut überlegen damals. Er hat drei Jahre trainiert, so fit wird er nie wieder werden in seinem Leben. Er soll jetzt mal zwei Wochen Pause machen. Und dann ist 1. August und dann soll er sich nochmal alle Kraft zusammennehmen und dann sitzt nochmal sechs Wochen.
Ja.
Also quasi.
Letzten Block.
Weil tapern ist ja, ja genau, tapern ist ja dann Entspannung. Und ja, das hat damals halt Wunder bewirkt, ne? Und das ist halt, wie du sagst, du musst halt dann ein Gefühl haben und da musst du halt auch reagieren. Ich glaube, wenn er die zwei Wochen nicht Pause gemacht hätte, wäre es damals komplett gekippt.
Das glaube ich auch. Ich kann mich auch an eine ähnliche Geschichte erinnern. Da war ich auf Lanzarote im Club La Santa. Da sind ja alle schwerst mehrfach Bekloppten, die da einsitzen und den ganzen Tag nur Sport treiben. Und ich wollte auch einer von denen sein. Ich hatte in der Woche damals allerdings gesundheitliche Probleme, der Klassiker, ne? Also ich bin da krank gewesen. Das war ein bisschen blöd. Aber ich habe zwei Age-Grouper kennengelernt. Die haben im Januar damals schon im Schnitt 25 Stunden die Woche trainiert und hatten einen professionellen Trainingsplan von einem Profi-Triathleten geschrieben. Und ich habe den beiden so indirekt gesagt, ich finde das zu viel. Weil wenn du jetzt im Januar 25 Stunden Volumen hast und du möchtest irgendwann im Juli einen Ironman machen, dann ist es jetzt noch ein halbes Jahr. Und das auf dem Niveau. Und du musst ja theoretisch die Belastung noch zuspitzen. Die muss ja irgendwie noch gesteigert werden. Wo soll man denn das hinsteigern? Und als Age-Grouper 25 Stunden finde ich schon eine krasse Ansage. Ich habe es damals allerdings nicht so direkt und nicht so klar gesagt, dass das kompletter Blödsinn ist, dass es mir so vorkommt, dass es viel zu viel ist. Und im Nachgang habe ich dann erfahren, die beiden waren ein Mann und eine Frau, ein Pärchen. Die haben dann tatsächlich im März oder April den Trainingsplan abgebrochen, waren ausgebrannt, mental am Ende. Und wie sie dann noch den Wettkampf gemacht haben, ob und wie, kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, habe ich nicht weiter nachvollzogen. Aber das ist halt genau dieses Ding. Du kannst, wenn du dich da übernimmst und nicht auf deine, naja, auf deine Zeichen, auf deine Signale achtest, dann kannst du dich da runterrocken. Das ist ja kein Geheimnis, ne? Bei mir ist es aktuell aber genau andersrum. Ich habe so ein gutes Gefühl, dass ich gerade so meine Ruhewoche oder Entlastungswoche halbiert habe im Geiste und 3 Tage noch dranhänge mit viel Training, um dann zu entlasten. Ich denke mir, so eine halbe Ruhewoche wird mir reichen, aber ich habe jetzt einfach noch Bock und gerade ein bisschen Zeit und ziehe einfach durch, weil es mir gut geht. Da kann man auch mal eins drauflegen.
Ja, also wenn die Form halt stimmt, ne, und man sich halt richtig gut fühlt, wie du sagst, ne, dann kann man sowohl die Belastungszeit ein Stück verlängern und auch die Ruhephasen, aber ja, also auch tendenziell eher wie du, vielleicht lieber hinten raus in den Block, anstatt in den ersten 2 Wochen, ne? So, weil man weiß ja nicht, was dann kommt. Aber es klingt ja erstmal richtig gut. Und wenn da die Motivation hoch ist, dann kann man da schon auch immer so, wie du sagst, die 5 bis 8% drauflegen, die 20% sollten es aber dann nicht sein.
Ja, es kommt immer drauf an, wo man herkommt, ja. Also wenn das Wochenvolumen jetzt noch nicht so hoch ist, dann ist es mit diesen Prozenten immer etwas schwierig. Dann, weißt du, sind es ja nur 2-3 Stunden mehr. Wenn du vorher nur 8 hattest und dann 11, dann geht's schon. Aber ja, das ist halt immer ein schmaler Grat. Und ja, was kann man empfehlen? Die Signale richtig deuten. Sie nicht ignorieren, aber manches Mal muss man auch unterscheiden, ist es jetzt wirklich der Körper oder spielt mir der Geist einen kleinen Streich, weil er sich um die Belastung drücken möchte? Ja, also ich vermute fast, dass du das schon gar nicht mehr kennst, aber so meiner einer kennt das noch, dass man so sich nicht so nach Training fühlt und dann so, ach, ich weiß nicht, ob das jetzt. Und dann redet man sich fast schon ein, dass man eigentlich jetzt mal rausnehmen müsste, weil. Ja, nicht, dass es zu viel ist oder zu hart ist. Ja, und dann geht man auf die Rolle und fährt seine Session und sagt, naja, eigentlich nach 10 Minuten war das alles wieder frei und der Körper hat sich super gut angefühlt, konnte das Training 1:1 umsetzen, war doch okay. Ja, also da muss man einfach seinen Weg finden und sich da so ein bisschen durchtasten. Aber es hilft auf jeden Fall, wenn man mental frisch ist und Bock auf Training hat. Das ist immer gut.
Genau, aber ich sag mal, also wenn man den Block dann abschließt und dann am Ende wirklich mental müde ist vor einem Wettkampf, so 2 Wochen vorher, dann kann man halt sagen, okay, man hat wirklich richtig in die Tasten gehauen und hat ordentlich Gas gegeben. Ne? Weil wenn man, sag mal, davon nicht komplett irgendwie, also wenn man nicht ermüdet ist von Training, dann ja, ist ja die Frage, ob man nicht hätte immer mehr machen können. Also ich glaube halt, das ist auch ein ganz normaler Prozess. Und so wie du halt sagst, ne, mit intensiven Einheiten, steigt das natürlich, ne? Wenn man halt jetzt immer nur Grundlage fährt, dann ja, ist das schön und hält den Kreislauf in Gange, aber richtig mental ermüdend macht das ja nicht. Die Sache ist ja, die mentale Ermüdung kommt, glaube ich, ja schon durch Volumen und in dem Endeffekt durch dann eine ja, hohe Intensität noch dazu.
Ja, oder man stellt sich halt Situationen, Trainingssessions oder auch Rahmenbedingungen, die halt außerhalb der Komfortzone liegen, ne? Also das ist auf jeden Fall auch immer möglich, dass man sich da auch einfach mal überwinden muss und dann eben entsprechend mal durchzieht an der Stelle. So, jetzt war der Kalle kurz weg. Wir waren gerade mitten im Thema. Bist du wieder da, Kalle?
Und wo ist denn, ja, ich bin da, aber dein Video, Konrad.
Ja, ich weiß, ihr habt einen schwarzen Bildschirm. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, okay, ich setze nochmal an. Manchmal muss man sich auch einfach mal außerhalb der sogenannten Komfortzone bewegen, ne? Sei es nun von den Intensitäten her oder durch mal einen ungewohnt langen Umfang oder eben durch Wetterbedingungen oder sonst da was, dass man sich einfach da mal rausbewegt und erst dann wird es ja richtig ermüdend, wenn man quasi das normale, ruhige, gewohnte Fahrwasser verlässt und einfach mal eins drüber zieht und ins Extrem geht. So, Kalle, hast du dein Internet im Griff?
Ist das meins oder deins?
So, das wage ich jetzt nicht zu bewerten. Also ich bin der Meinung, ich habe hier eigentlich stabile Verhältnisse. Aber wer weiß das schon so genau?
Na, warte mal kurz.
Ah. Aber hören kann ich dich. Wir ziehen jetzt einfach weiter. Come on.
Ich kann auch die Leitung einfach ändern.
So, mach, was du kannst.
Warte mal kurz, das ist jetzt
hier. Das ist live. Wir nehmen den Podcast 1:1. Das ist jetzt live drauf. Es ist nicht immer easy, ne? Also Deutschland, Kanaren, da ist halt ein Meer dazwischen, der Atlantik. Wunderschön, aber es ist halt eine gewisse Distanz und manchmal funktioniert es nicht. Und ich kann nur erahnen, was Kalle jetzt tut. Vielleicht hat er noch ein zweites Internet im Schrank. Ich bin gespannt.
Na, der Kalle wechselt jetzt seine Telefonleitung.
Kalle wechselt die Telefonleitung.
Und macht den ganzen Spaß mit, mit mobile Daten macht er das jetzt.
Oha, na dann, versuch das mal. Ich habe hier unterdessen mal durch dein Strava gescrollt und bin auf eine sehr interessante Session gekommen, die du gestern gemacht hast auf dem Rad. Und zwar hast du den Begriff Fat Max in den Mund genommen. Das ist sehr, sehr spannend. Hallo? Hallo? Hallo?
Ja, ich bin noch da, Konrad.
Ja, ja, du. Dann weiter geht's. Ich höre dich ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Ah, jetzt kommst du mit einer zweiten Rufnummer da. Ja, Mann.
So, jetzt bin ich da.
Einfach mit einem anderen Telefon. Du bist so verrückt.
Ja, mit einem anderen Telefon, damit die Leitung besser
ist. Technik, die begeistert.
So. Technik, die begeistert. Jetzt kann's losgehen.
Also, entweder hier nochmal Cut und wir setzen neu an, dann war das jetzt die Pause. Oder wir ziehen einfach durch. Oh Mann. Nerv.
Wie finde ich denn hier die Kopfhörer?
Wir wurden getrennt.
Warte mal. Oh, das ist eine Scheiße jetzt heute hier wieder.
Ich harre der Dinge. Vielleicht kommen wir nochmal zurück. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht hat es heute auch nicht sollen sein. Ich wollte eigentlich über Kalles Fat Max Sessions sprechen.
Doch, es wird jetzt kommen, Micha.
Und wollte wissen, wie er auf die Bereiche kommt. Das interessiert mich nämlich.
Konrad, jetzt spreche ich
immer. Das ist ja mehr oder weniger Gestocher im Dunkeln.
Das setzt mich aber voll unter Druck hier.
Auch das gehört dazu.
Warum geht das mit den Kopfhörern nicht? Dann gib mir mal mein Telefon, ich mache mir einen Hotspot. Konrad, du kannst das nicht einfach so drinnen lassen.
Ich warte.
Das funktioniert aber nicht.
Nee, ich versuche es jetzt nochmal. So. Doch, das ist richtig stark.
Hallo?
So, jetzt, Konrad, jetzt.
Jetzt wirklich?
Ja, es funktioniert.
Es funktioniert. Ich setze nochmal neu an. Und zwar habe ich die Zwischenzeit genutzt und habe mich durch dein Strava gescrollt und bin bei deiner Radsession vom gestrigen Tag hängen geblieben. Also Dienstag muss das gewesen sein. Und da sprichst du davon, dass du deinen Fat-Max-Bereich definiert hast, beziehungsweise gesucht und offenbar auch gefunden. Das ist sehr interessant, denn du kannst ja keine Live-Leistungsdiagnostik mit Spiroergometrie machen. Also musstest du dich auf andere Parameter verlassen. Wie bist du rangegangen? Wie hast du diese Bereiche definiert? Ich sehe da, dass du zweimal, dreimal 10 Minuten durchgezogen hast. Ja, und das in verschiedensten Intensitäten. Erzähl mal was darüber. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, also Daniel hat halt gesagt, okay, er würde das halt erstmal diese Woche ein bisschen mit einbauen. Also der ausschlaggebende Punkt war halt einfach, dass wir ja mit der Laufintensität, also dass wir diese Woche halt zwei Laufintensitäten halt machen und nicht mehr zwei Radintensitäten im eigentlichen Sinne. Und dann halt noch eine Schwimm- und eine Rad. Und dann meinte ich, naja, wir können ruhig auch noch eine hochintensive Rad machen. Und dann meinte er, nee. Das ist ihnen halt dann über die Dauer zu viel auf 5 Wochen jetzt. Da würde er gern bei 4 bleiben, aber würde halt gerne mal das mit diesem Fat Max versuchen oder anzusteuern. Und dadurch, dass er mich ja jetzt auch schon sehr, sehr lange kennt als Athlet und natürlich auch, ja, jetzt sieht, wo meine Pulsbereiche sind, war das einfach nur eine Annäherung halt. Und da hat er halt gesagt, dass ich mal gucken soll in dem Bereich erstmal, wie es sich halt anfühlt, ob ich halt wirklich viel investieren muss oder nicht. Und dass man halt, dass ich halt gucke, dass ich halt nicht irgendwie über, sag mal, 144, 145 Puls maximal komme, sondern ja eigentlich lieber immer darunter. Und dann halt aber auch irgendwie nicht, dass es zu sehr ermüdend ist. Und ich muss sagen, dass ich gestern dann halt das Gefühl hatte, dass ich nach dem Lauf früh morgens nach der 18 schon etwas müde war. Aber dieser Bereich, dass ich den sehr, sehr gut ansprechen konnte und dass der mich irgendwie in keinster Art und Weise unter Stress gesetzt hat. Wenn ich jetzt zu Hause bin, dann prüfen wir das natürlich alles nach. Aber ja, vom Gefühl her muss ich sagen, ist die Radform aktuell, denke ich, sehr, sehr stabil und auch das Laufen und Schwimmen, ja, geht jetzt wieder, sagen wir, nach den 4,5 Wochen hier oder 3,5, die wir jetzt haben, die letzten 1,5 kommen ja definitiv in eine ganz gute Richtung.
Okay, warum die drei verschiedenen Intensitätsstufen? Also du hast ja hier dazu geschrieben, du hast dann erst mit 10 Minuten bei 250 Watt rum angefangen, dann 10 Minuten 265 und dann nochmal 10 Minuten 285. In der zweiten Runde war alles ein bisschen höher noch von den Leistungswerten. War das so ein Randtasten? Also erstmal Daten sammeln, wie pendelt sich die Herzfrequenz dort ein auf dem Niveau und was hast du daraus gelernt aus der Session? Also was vermutest du, wo liegt denn dein Fat-Max-Bereich?
Ja, also definitiv quasi einen Herantasten und zu sehen, wie sich die Herzfrequenz entwickelt. Und wenn man dann ja natürlich in den Schwellenbereich gehen würde, dann würde sie auf einmal absolut richtig nach oben springen. Und deswegen halt aber auch tief anfangen, weil es ja jetzt, so wie du sagst, erstmal natürlich nur eine reine Hypothese ist halt so, ne? Wenn man das halt macht. Und natürlich ist das nicht mega genau nach Puls. Aber einfach zu gucken, okay, was macht der Puls bei 250 Watt, was macht er bei 265, was bei 280 und was bei 290 halt.
Und was hat er gemacht? Wie viele Schläge Unterschied hast du zwischen diesen Intensitäten feststellen können? Oder
Also zwischen
ist es?
250 und 290
Ja.
waren das 8 Schläge.
Ja,
Also von
das ist sehr überschaubar für 40 Watt Range.
Quasi 133 bis 141.
Also definitiv in einem stabilen GA-Niveau, würde man jetzt sagen. Also irgendwas in dieser ominösen Zone 2, da muss ja auch irgendwo dieser Fat-Max-Bereich drin liegen. Den kriegt man aber, also in der Praxis kriegt man ihn wirklich nur raus, wenn du eine Atemgasanalyse machst, ja, und man dann indirekt quasi gucken würde unter Laborbedingungen, wo dein Fettstoffwechsel quasi am aktivsten gewesen ist durch diese Berechnung, wie viel ist reingegangen an Sauerstoff, wie viel ist wieder rausgekommen. So kann man darauf schließen bei einer Leistungsdiagnostik. Finde ich mega spannend, weil das ist natürlich so ein Bereich, der wird oft empfohlen als Trainingsbereich, ja, also Grundlage im Fat-Max-Bereich, aber keiner weiß eigentlich so genau, wo das ist. Das ist halt mega krass und verändert sich ja wahrscheinlich auch regelmäßig, ja, und von daher ist es wahrscheinlich auch wiederum so ein Gefühlsding, oder? Oder wie du es halt jetzt gemacht hast, indirekt über Herzfrequenz und die Entwicklung, finde ich mega spannend, wie ihr da rantastet.
Aber jetzt zu sagen, grundsätzlich Empfehlung, viel Training im Fat-Max-Bereich. Ich sag mal, im GA, also ich kann das schon ein-, zweimal in der Woche noch machen, ne? Aber ich kann jetzt nicht jede Radeinheit hier mit 250, 260 Watt durch die Gegend flitzen. Also da stellt es mich auch richtig auf irgendwann.
Das liegt aber bei dir wahrscheinlich am Gesamtvolumen, ja? Also wenn das jetzt bei mir ein- oder zweimal die Woche so eine Stunde mit draufsteht, dann läuft es bei mir unter GA, also locker mit weg. Ja, nee. Also dann ist es nicht so schlimm.
Nee, klar, definitiv.
Wenn ich aber bei 30 Stunden die Woche denke, dann sieht die natürlich anders aus, die Sache. Da musst du ja das große Ganze betrachten, ja. Also da bist du normalerweise sehr viel niedriger unterwegs, wenn du jetzt sagst, du machst eine Grundlagensession, ja. Also einfach, ja, wie soll man das sagen, ja? Weil die Begriffe verschwimmen ja auch so. Früher hat man gesagt, GA1. Also im Radsport meinetwegen, ja. Und GA1 ist ja alles und nichts. Ist ja eine riesen Range.
Genau. Ist von locker Kurbel bis mal ein bisschen Gas geben.
Genau. So je nach Gefühl, ne? So von, weiß ich was, 50% von irgendwas, ob man jetzt hier 50% von VO2 Max oder 50% von der Herzfrequenzreserve oder whatever, ja. 50% sagt man immer so, da beginnt das Ding und das geht halt hoch bis 70-75%, je nachdem, wie ausgefeilt deine Leistung ist. Und ja, dieser Fat-Max-Bereich, der hängt ja auch im Wesentlichen davon ab, wie abgesenkt deine Laktatbildungsrate ist und so weiter, wie sehr der Fettstoffwechsel durch den Kohlenhydratstoffwechsel beeinflusst wird. Da haben ja große Professoren und Wissenschaftler schon viel drüber nachgedacht. Ja, das ist für unser eins eher gestocher im Dunkeln. Aber wir geben uns da große Mühe. Fand ich auf jeden Fall die Einheit der Woche bei dir sehr spannend. Wie geht denn die Woche weiter jetzt? Du hast schon angedeutet, eine zweite Laufintensität wartet noch.
Also,
weil, wenn ich es richtig gesehen habe, eine gab es schon.
Genau, weil du gerade sagst, die Radeinheit war die Einheit der Woche. Also die Laufeinheit war für mich eher die Einheit der Woche, weil ich habe meine Wäsche aus Versehen in den Trockner getan und habe die Laufeinheit auf dem Laufband gemacht und hatte gut Waschpulver an der Hose. Da kannst du dir halt vorstellen, wie das Laufband und ich während der Intervallen aussah. Und wenn dann 40 Leute dort in dem Kraftraum sind und du hast um der ganzen Hose halt weißen Schaum, dann ist das halt nicht so angenehm.
Und du wolltest ein bisschen PR machen, ja? Hast du dann noch Visitenkarten verteilt?
Und da jedenfalls war das aber die Einheit, hat mit den 2 Minuten bei irgendwie 3:13, 3:14 Tempo mit 1 Minute Pause, ich muss schon sagen, nur die Minute Pause locker, das war schon echt anspruchsvoll. Und genau, also das war für mich die Einheit der Woche, weil das Fat-Max hat mich jetzt eigentlich gar nicht so angestrengt. Die Laufeinheit war halt dafür intensiver. Nee, also als Intensität kommen jetzt noch 7 bis 8 mal 1000 in einem Bereich, der deutlich unter der Schwelle ist. Einfach mal jetzt wieder, um aus diesem hochintensiven Bereich so ein bisschen den Wechsel auch hinzubekommen in Richtung Schwellentraining. Also, dass man halt jetzt so eine Mischform hat, ne, dass man hochintensiv in der Woche drin hat und auch unterschwelliges Training. Und dann kommt nochmal eine Schwimmeinheit hinzu. Und sonst, ja, als Kerneinheiten, ja, ist noch einmal ein Doppelradtag mit einem Koppellauf und noch einmal ein bisschen, ja, längerer Lauf von nochmal 16 bis 18 Kilometer. Und genau, das war es dann halt eigentlich. Und dann ist die Woche 4 auch schon wieder um.
Klingt krass. Also man kann ja so viel rumexperimentieren und so viele schöne Sachen machen. Wenn du jetzt sagst, du willst eine 8x1000 unterhalb deiner Schwelle laufen, gehst du da über Pace ran? Guckst du auf die Herzfrequenz? Wie findest du da das richtige Tempo? Also das richtige, in Anführungszeichen, ist ja schwer.
Ja, also es ist ja auch wieder so ein bisschen, ich gucke auf Herzfrequenz und Pace. Aber ja, viele sagen halt, okay, warum gehe ich hier aufs Laufband? Und Laufband ist ja auch umstritten, aber ich bin halt absoluter Fan, vor allen Dingen hier auf dem Kanaren. Du weißt halt erstmal nicht früh, wie der Wind ist. Und natürlich hat man im Wettkampf und so auch Wind. Aber wenn du hier draußen läufst, läufst du halt einen Kilometer in 3,15 und den nächsten halt in 4 Minuten in die eine oder andere Richtung durch Berge und Wind. Und ja, da gehe ich einfach so ein bisschen einfach danach, was ich halt quasi, ja, damals, also im November vor Südafrika, was da halt dann die Range war. Und fang halt ein bisschen tiefer an und guck halt, dass dann die Herzfrequenz in dem Moment halt nicht komplett nach oben wegbricht halt, ne? Und dann halt einfach auch, ich sag mal, unterhalb der Schwelle fühlt sich ja eigentlich auch entspannt an.
Also wenn du jetzt an den Tausender denkst, musst du aber doch trotzdem erstmal nach Pace gehen, weil die Herzfrequenz muss ja erstmal auf Niveau kommen.
Nee, klar, also ich gehe...
Wie fängst du, sag mal eine Zahl, welche Pace gehst du rein bei den Tausendern?
Ja, so 3,33 oder so und dann halt gucken, dass es halt runtergeht, also ist ja deutlich unterschwellig, Richtung 3,25 sowas, so in dem Bereich am Ende, aber halt erstmal ja, langsam progressiv sich steigern.
Das klingt ja machbar. Das ist ja sogar für den einen oder anderen Age-Grouper möglich. Nur wird der das wahrscheinlich dann nicht unterhalb der Schwelle machen, sondern als VO2 Max.
Ja, aber ist eigentlich. Das ist
der Unterschied.
Ist ja, soll ja auch eine entspannte Einheit. Also, die soll auf alle Fälle nicht so reinhauen wie die Radeinheiten letzte Woche. Ne? Also, das soll schon noch mit sich danach gut fühlen und nicht vom Band kippen sein.
Sag mal, bellt bei dir ein Hund im Hintergrund?
Nee, jetzt gerade nicht.
Na, aber eben.
Hä? Das höre ich ja selber nicht.
Also okay. Ich habe gerade einen gehört.
Jetzt wirklich nicht. Also hier gibt es auf alle Fälle viele Hunde, aber jetzt gerade höre ich keinen.
Alles klar. Alright. Du, ich habe noch ein Thema, was aktuell auch diskutiert worden ist bei den Kollegen von Pushing Limits. Ganz spannende Sache, das Profi-Dasein an sich. Und da sind mir auch so ein paar Gedanken durch den Kopf gekommen. Und ja, da wollte ich einfach mal anstimmen, dein Profi-Dasein in der Retrospektive. Wir machen jetzt seit Oktober 2020, ist das richtig? Oktober 20? Doch, seit Oktober 2020 machen wir jetzt wöchentlich zusammen einen Podcast. Wie hat sich dein Profi-Dasein dadurch verändert? Merkst du irgendwas?
Ja, also ist natürlich dazu eine wöchentliche Verpflichtung, also die hinzukommt, die aber auf alle Fälle auch mega Spaß macht. Und
das hast du schön gesagt, ja.
Danke. Danke auch, dass du mir gerade das Schild hochgehalten hast, was ich sagen soll, Konrad.
Niemals.
So. Und ja, das ist natürlich auf der einen Seite herausfordernd, aber auf der anderen Seite lernt man dadurch halt unheimlich viel. Also ich denke halt einfach, die Art und Weise der Kommunikation und des flüssigen Sprechens ist viel, viel besser geworden. Und das ist, denke ich, auch als Sportler halt wichtig, sich dann gegenüber Partnern und auch der Öffentlichkeit artikulieren zu können. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir dadurch quasi so ein bisschen Community-Building machen und versuchen wollen, den Amateuren und allen, die das so ein bisschen verfolgen, an der Sache teilhaben zu lassen. Und ja, da lernt man viel und agiert halt einfach anders. Also man wird halt als Profi nahbarer und es ist aber halt neben dem halt organisatorisch auch dann noch das ein oder andere dazugekommen. Also ist so ein bisschen dadurch, dass ihr das aus Sportmacher oder beziehungsweise Firmensicht an mich auch herangetragen habt, ist das Argumentieren bezüglich potenzieller Partnerschaften, die ja kommen oder nicht kommen, einfach ein anderes. Ne? Also früher war das eher so, dass das alles so ein bisschen auch von mir vage formuliert wurde oder da wird schon was gehen und das passt schon so und so weiter. Und das ist jetzt schon deutlich definierter, indem man sagen kann, okay, das kann ich leisten oder das kann ich nicht leisten. Also das hat sich dementsprechend schon deutlich verändert. Und es ist mittlerweile ja einfach eine ganz andere professionelle Ebene, ne, was das angeht, aus meiner Perspektive.
Also ich merke auf jeden Fall, dass du viel Zeit reinsteckst, um uns teilhaben zu lassen an deinem Training und an deinem Profi-Dasein allgemein. Ja, sei es über Instagram, kleine Videos oder auch die Interview-Varianten des Podcasts, die du mit anderen Sportlern machst. Man sieht den Aufwand, man hört den Aufwand und ich finde das Ergebnis einfach richtig geil und die Richtung stimmt. Aber mir ist auch klar, dass das halt neben dem Training wie so ein Nebenjob ist, den du da jetzt noch aufgedrückt bekommen hast und dass das halt ziemlich viel Zeit in Anspruch nimmt. An dem selben Punkt war auch im letzten Podcast bei Pushing Limits war auch Bocky angekommen, der dann sinniert hat, ja, dieses ganze Content-Producen, alles so nebenbei, neben einem Profitraining, ist halt gar nicht so einfach. Und da muss man halt gucken, dass man den Aufwand in Grenzen hält und trotzdem aber so viel liefert, dass es halt für Außenstehende und für Interessierte immer spannend bleibt. Und ohne jetzt so in die Lobkiste greifen zu wollen, muss ich dir trotzdem mal ein Lob aussprechen. Ich finde es geil, wie es läuft und was man sehen kann von dir. Und ich bin ja selber auch Triathlon-Fan und komme da voll auf meine Kosten und will dich motivieren. Mach weiter so. Und das Sportliche, das ist natürlich genauso wichtig. Und das ist dieser Grad, den man so als Profi austarieren muss. Du musst natürlich am Ende auch Leistung bringen und alles unter einen Hut kommen, B kommen. Ja? Und die Metaebene, die da immer mitschwingt, ist ja das Thema Vermarktung, Sponsoring, ist ja in deinem Sport extrem schwierig und aber trotzdem mindestens genauso wichtig, denn du musst ja von irgendwas leben und Profi-Dasein bedeutet ja auch, dass man das hauptberuflich macht. Das ist dein Job, Triathlon-Profi. Und das ist alles ziemlich komplex. Ich bin nur in Gedanken da hängen geblieben, als ich den Podcast von Bocky da gehört habe. Ja, Mann, das ist schon ziemlich viel. Und wenn man jetzt so die Zeitstunden zusammenaddiert, du hast ja nicht nur 30 Stunden Sport, dazu noch so 5-6 Stunden Stabi, Stretching, dann kommt noch Physio, dann kommen noch die ganzen Wege, die Rüstzeit, was auch nur noch so anfällt. Und wenn du dann noch Bürokram und Social Media plus Podcast dazu rechnest, da arbeitest du schon fast genauso viel wie ich. Das ist ganz schön hart, ne?
Also ja, also definitiv. es ist einiges und ich muss sagen, man muss auch gucken, dass man in dem Bereich halt einfach irgendwie sich ein Umfeld schafft, dass das halt macht oder einem da hilft. Also wenn man zum Beispiel guckt, du sprichst ein interessantes Thema an. Der Jan Stratmann ist, glaube ich, darin sehr, sehr gut, weil der quasi jemanden so ein bisschen unterstützt oder der ihn unterstützt. Das ist irgendwie Schlecto oder wie der heißt auf Instagram. Der ist so Fotografer und unterstützt ihm halt auch Management. Und der ist dann halt die ersten 4-5 Tage hier im Trainingslager und macht halt Fotos während des Trainings. Und das ist halt einfach mittlerweile eine Ebene. Ich erinnere mich zum Beispiel auch bei Philipp Seib, der quasi im Dezember ausgeschrieben hat, eine Fotografenstelle in der Firma für Laura Philipp oder bei Kick-Ass Sport dort. Und das zeigt halt, wie wichtig das halt mittlerweile ist, auch den Leuten halt am täglichen Prozess irgendwie die Leute halt teilhaben zu lassen. Und auch, wenn man das verfolgen will, also die DTU, die Nationalmannschaft auf der Kurzdistanz ist da. Und es wird ja da oft kritisiert, dass die zu wenig machen. Ist, glaube ich, dass Justus Nieschlag ankam und seine Laufräder oder so ein Video oder ein Reel gemacht hat, wie er das Fahrrad auspackt. Und hat als Stratmann einfach nur kommentiert, endlich mal einer so nach dem Motto, der das aus der Kurzdistanz das Game versteht. Und ich glaube halt einfach, so wie du sagst, das ist halt wichtig, die Leute dort abzuholen
dort mitmachen zu lassen und in der Sache einfach besser zu werden. Und wer das, glaube ich, halt auch noch ganz gut hinbekommt, auch während des Trainings und gar nicht so viel Hilfe von außen hat, ist ja, glaube ich, zum Beispiel Freddy Funk mit seinen Videokameras und so. Also der ist ja auch echt ein sehr, sehr großes Vorbild quasi in dem Sinne, was das quasi Vermarkten auf Instagram angeht. Und aber wie du schon sagst, ne, also ich denke auf alle Fälle, wenn man meinen Kanal vor 2017 zu 2022 anschaut, ist da definitiv eine Entwicklung passiert und auch mit dem wöchentlichen Podcast geben wir schon viele Insights und deswegen wächst ja auch die Hörerschaft und die Leute sind interessierter.
Ja, weil es einfach spannender ist, als zu warten, bis du wieder ein Wettkampfergebnis hast und dann kurz einen Bericht darüber zu lesen, wie es hier laufen ist. Jetzt ist man an dem kompletten Prozess beteiligt. Ja, und der Prozess ist natürlich nicht eine gerade Linie, sondern da ist mal Heimtraining, da ist mal Trainingslager, da ist mal zwischendurch irgendwie einen Leistungstest oder diese ganzen Themen, die du da gerade angehst mit dem Fahrrad, mit der Versorgung im Wettkampf, mit dem Schwitzen und dem Salzverlust. Und wir haben das ja alles schon mehrfach thematisiert. Das sind ja alles kleine Bausteine. Und da kann sich so jeder sein Stück so ein bisschen daraus nehmen. Also sei es der ambitionierte Age-Grupper, der dann sagt, darüber habe ich ja noch gar nicht nachgedacht. Ja, vielleicht liegt es ja bei mir auch irgendwie am Salzverlust, warum ich immer nach 6 Stunden platt bin im Langdistanz-Wettkampf. Oder aber man nimmt sich das Aero-Thema oder Trainingshinweise, wie machst du es, wie mache ich es? Ja, das finde ich halt so bereichernd, dass sich da jeder sein Stück rausnehmen kann. Und wir kriegen ja auch entsprechend viel Feedback, ne? Da jammert der Age-Grupper im Podcast, dass er Wadenkrämpfe kriegt. Und ich habe von mindestens 5 verschiedenen Personen wirklich gute Tipps bekommen, was ich probieren kann. Und ich werde euch auf dem Laufenden halten, was davon funktioniert hat. Ich probiere jetzt gerade erstmal eine Menge aus. Und stelle auch schon fest, dass eine gewisse Besserung eingetreten ist. Also erstmal vielen Dank nochmal an alle, die sich da um meine kleinen Problemlichkeiten kümmern. Sehr, sehr cool. Vielen Dank. Ja, und am Ende wollte ich eigentlich nur sagen, Kalle, du machst das gut, du machst das richtig und wir bleiben dran. Und ich freue mich einfach auf den weiteren Weg. Und wir schauen, wo es hinführt. Jetzt hat es auf jeden Fall dahin geführt, dass wir wieder mal einen Verbindungsabriss haben. Und eigentlich bin ich durch. In diesem Sinne, Aloha Kalle.